Kein Badeurlaub. Kein Strandurlaub. Sicherlich kein Hotelurlaub. Einfach nur eine verbrannte Wüste, die sogar noch verbrannt riecht. Unter blauem Himmel am Fuß eines Vulkans.
Ja, dieser Insel haftet ein Klischee an. Und jedem Klischee wohnt zu gleichen Teilen Wahrheit und die Überspitzung dieser Wahrheit inne. Aber wenn sogar Aspirantin von Germany's Next Topmodel, der Show, die ihr eigenes Klischee zum Geschäftsmodell gemacht hat und selbst der charismabefreiten Heidi Klum noch eine Daseinsberechtigung verschaffen kann, wenn selbst sie in der Lage sind, über dieses Eiland herzuziehen, dann wird doch der Ansatz einer Ehrenrettung zur Verbindlichkeit. Damas y caballeros, bienvenidos a Tenerife.
War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil?
Was wirklich drauf anliegt, könnte man Suicide by Tiger begehen.
Ja, es kann schief gehen.
Und das ist, also
hier werden nicht so viele Leute erschossen.
10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanonen.
Für den Plan super, die Welt geht zugrunde.
Alles Kacke, bis nächste Woche.
Teneriffa ist die größte Insel des Kanarischen Archipels im Atlantischen Ozean und steht gemeinsam mit Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma und den oft vergessenen La Gomera und El Hierro schon beinahe als Chiffre für Urlaub in der Sonne, für Strände, für das Meer. Ich werde in dieser Folge nicht über die größtenteils angelegten schwarzen Strände der Insel sprechen. Sie mögen als kontrastierende Kulisse für ein weiß gewandetes Next Topmodel Ensemble herhalten. Für mich sind sie von minderem Interesse, da an Salzwasser anlandender Sand im Laufe der Jahre doch einiges von seiner Faszination verloren hat. Unsere Reise beginnt auch nicht im barrierefreien Puerto de la Cruz, wo das spanische Wort Señores noch mit Senioren übersetzt werden muss. Einer Stadt so sauber, dass auch die kritisch trüben Augen der geriatrischen Silberfüchse keinen Grund zur Beanstandung finden werden. Ja, das hier ist das Refugium für die Klimaflüchtlinge der Alten Republik mit seinen an Themenparks erinnernden Fassaden der Hotels, die Namen tragen wie Puerto Palace, Atlantic Mirage Suites and Spa und Hotel Botanico and the Oriental Spa Garden. Nein, unsere Reise beginnt in einem kleinen Städtchen namens La Esperanza, was übersetzt die Hoffnung bedeutet. Und zwar genau dort, wo der Tag für viele der ca. 950.000 Tenerfeños, der Einwohner Teneriffas, beginnt. In einer Cafeteria, hier untergebracht in einer Tankstelle. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung arbeitet im touristischen Sektor. Mehr als ein Drittel des BIPs werden so erwirtschaftet. Im letzten Jahr besuchten 6,5 Millionen Menschen die Insel. Es ist März, es ist in der Mitte der Woche, es ist vielleicht schon ein bisschen spät, aber hier merkt man nichts von alledem. Ein altes Ehepaar sitzt am Tisch nebenan, beide in, sagen wir, schick sportlicher, in jedem Fall aber bequemer Kleidung. Ein Tisch weiter zwei Mitglieder der Guardia Civil, dem militärisch organisierten Arm der spanischen Polizei. Am Tresen einige Männer uneindeutiger Profession, alle hier sprechen Spanisch. Sollte man selber den Versuch unternehmen wollen, in der Landessprache zaghafte Ansätze von Kommunikation zu beginnen, würde ich empfehlen, neben dem obligatorischen Hallo, Bitte, Danke, Tschüss, eine ordentliche, vielleicht sogar übertriebene Bitte um Nachsicht, dass man der Sprache nur auf unzureichende Weise mächtig ist, zu formulieren. Es ist nichts falsch daran anzuerkennen, wer man hier ist. Der unwissende, mühsam um Höflichkeit bemühte, reisende Analphabet oder analphabetischer Reisender. Im besten Fall ist man einfach ein guter Gast. Die Straße führt nach Nordosten, vorbei an La Laguna, der ältesten Stadt Teneriffas, berühmt für ihr im 16. Jahrhundert angelegtes Straßensystem im Schachbrettmuster und für die Nuestra Señora de la Immaculada Concepción. UNESCO, Weltkulturerbe, sehr sehenswert, wir werden später darauf zurückkommen. Jetzt passieren wir die Talsohle, fahren in Richtung Las Mercedes und dann weiter, tief oder vielmehr hoch in das Anaga-Gebirge. Hier im kühl-tropischen Klima der sich verfangenden Passatwinde führt die Straße in Serpentinen durch die im Erdzeitalter des Tertiär entstandenen Lorbeerwälder. Schafft man es, einen Parkplatz zu bekommen, führen die verschlungenen Wanderpfade vorbei an von Moosen und Bartflechten überzogenen Schlingpflanzen, die die bis zu 30 Meter hoch emporragenden Bäume durchwirken, zwischen denen die Nebelschwaden stehen. Ein immer feuchter, schattiger Märchenwald, in dem sich Würmer, Asseln und Gliederfüßer nicht die Mühe machen müssen, Schutz unter Steinen zu suchen. Attribute wie mystisch oder verwunschen fallen hier leicht in der Gegenwart so viel belebter Materie. Hier lagen die heiligen Orte der Guanchen, eines rätselhaften Volkes, das um etwa 1000 vor Christus auf der Insel anlandete, obwohl keinerlei nautische Kenntnisse überliefert sind. Dann, einige Jahrhunderte um das Jahre Null, trieben sie Handel mit den Staaten des Mittelmeerraums, um sich später für die Isolation zu entscheiden, bis die Insel im 15. Jahrhundert durch die kastilische Krone erobert und die Guanchen assimiliert und als eigenständige Ethnie ausgelöscht wurden. Was blieb, sind Legenden über Hexenzirkel in diesen Wäldern und heute Erwähnungen von Legenden über Hexenzirkel in diesen Wäldern. Eine viel weltlichere Form von Zauber entfaltet sich aber, wenn der Nebel sich lichtet und den Blick freigibt auf sich hinabstürzende grüne, zerklüftete Täler. Im Gegensatz zu dieser mit urzeitlicher Gewalt aus dem Erdinneren emporgebrochenen Anatomie der Felsen hier im Anaga-Gebirge wirken die mittel- bis hochdeutschen Berge fast schon kultiviert. Das kleine Dorf El Batán krallt sich in die Hänge eines solchen Tals. Die Bar Mi Pueblo, das einzige Restaurant des Ortes, vor dessen Tür die Straße endet und ein alter Hund dösend in der Frühjahrssonne liegt, ist der zur Mittagszeit sehr gut besuchte soziale Mittelpunkt der Gemeinde. Auf der haltbar und verunreinigungsresistent laminierten Karte finden sich neben kanarischen Bohneneintöpfen und den eigentlich schon obligatorischen Patata Bravas, den mit Salz überkrusteten Schrumpelkartoffeln, auch geschmorte Innereien. Vielleicht nicht jedermanns Sache, zeugen sie aber doch vom Respekt vor dem Tier, das sterben musste, da hier nichts nicht verwendet wird. Außerdem kann man davon ausgehen, dass es sich um eine mehr oder minder lokale Schlachtung handelt, denn wer würde schon Innereien importieren? Außerdem sind sie köstlich. Und der kräftige, selbstgemachte und in ausgewaschenen Saftfläschchen servierte Hauswein rundet das Mahl ab. Zurück nach La Laguna. Wir erinnern uns.
UNESCO, Weltkulturerbe, sehr sehenswert. Wir werden später darauf zurückkommen.
In der Universitätsstadt La Laguna gibt es neben zahlreichen kleinen Cafés, Parks, einer beachtlichen Anzahl von Bio-Supermärkten und kleinen Boutiquen vor allem zwei Etablissements, die leicht zu übersehen wären, wenn man der Einladung zum die schnurgeraden Straßen entlang flanieren nachkommt. In der Mercado Municipal, einer kleinen, aber exzellent sortierten Markthalle nördlich des Zentrums, findet sich das ganze kulinarische Portfolio Teneriffas. Lokale Spezialitäten wie Chorizo, Serrano-Schinken, Kaninchen und Cochino Negro de Canarias, aber auch Wrackbarsche, Muränen, Meeresfrüchte, Bananen, fantastische Avocados, Paprika, eine Vielfalt an Kartoffeln und herrlich salzige Käse werden hier täglich von frühmorgens bis mittags angeboten. Und klar, das Ganze gibt's auch im Supermarkt, aber wem muss ich hier noch den Charme eines Marktes erklären? Ein ebenso buntes wie sorgsam kuratiertes Spektrum von Erzeugnissen einer ganz anderen Art findet man im Hey Boy, Hey Girl Record Store in der Calaviana 45. eine fantastische Auswahl an Classics, Neuheiten und persönlichen Favorites aller erdenklichen Genres stehen hier als CD, als 7-Inch, 10-Inch und 12-Inch in dem geräumigen Ladenlokal neben Devotionalien, T-Shirts, Magazinen, von den Künstlern signierten Platten und eigentlich allem, was die Herzen von Musikliebhabern schneller schlagen lässt. Jesus, der Betreiber des Ladens, unterhält auch eine gut sortierte Ecke für die Veröffentlichung der kanarischen Musikszene, die er, so wirkt es im Gespräch, nahezu durchweg persönlich zu kennen scheint. Ich will es mal so sagen. Ich habe bestimmt noch nicht jeden Plattenladen des Planeten besucht, aber ich glaube, ich bin auf einem ganz guten Weg dahin. Dieser hier, im kleinen La Laguna, auf dieser Insel im Atlantik, kann es mit den schönsten und besten in Paris, Berlin, New York und London, ja, auch in London aufnehmen. Und wo wir gerade von Hauptstädten sprechen, gerade mal eine Viertelstunde von hier liegt die Hauptstadt Teneriffas Santa Cruz, die ziemlich genau so aussieht, wie man sich die Hauptstadt Teneriffas vorstellen würde. Promenade am Wasser, moderne Einkaufsstraße und altstädtische Gassen räumlich sauber voneinander getrennt, ein paar gute Restaurants, ein Containerhafen. Wirklich nachhaltig beeindruckend hier ist das Kulturzentrum Tenerife Espacio de la Art, oder kurz TEA. In dem schlichten, aber in seinen Ausmaßen auffälligen, architektonisch anspruchsvollen V-förmigen Bau mit dem einem kanarischen Herrenhaus nachempfundenen Patio befinden sich Ausstellungs-, Kino- und Vortragssäle sowie die Zentralbibliothek und das Archiv der offiziellen Fotosammlung der Insel. Aber wenn zivilisatorische Errungenschaften und Annehmlichkeiten nicht das sind, wonach man sucht, dann muss der Weg weiterführen. Vielleicht in das etwas weiter südlich gelegene Candelaria, das, wie bei Gemeinden an der Küste üblich, stark von Tourismus durchsetzt ist. Hier finden die abgezirkelten Fleckchen schwarzen Strandes an der stark befahrenen Straße mehr Aufmerksamkeit als die am unteren Zipfel der Stadt stehenden neun Statuen der letzten Guanchenkönige, der Menseyes. Oder es geht in die ehemalige Prunkstadt Otrava mit ihren Gärten, Herrenhäusern und Klöstern im italienischen Stil. Vielleicht auch in bezaubernde kleine Küstenstädte wie Garachico oder das von Bananenplantagen eingerahmte Los Silos. Oder Buena Vista del Norte im Westen, am Fuß des von Agaven und landwirtschaftlicher Nutzung durchzogenen Tenno-Gebirges. Für sich genommen sind sie alle einen Abstecher wert, aber nicht wirklich ergiebig genug für ausgedehnte Tagesausflüge. Sie sind Rasterpunkte auf der Karte. Doch in ihrer Gesamtheit illustrieren sie die reiche Vielfalt Teneriffas und machen deutlich, dass der spontanen Idee, kurz anzuhalten, um dort in der Seitenstraße noch eben einen Kaffee con Leche zu trinken, immer nachzugeben ist. Aber jetzt lassen wir Städte, Dörfer und Gemeinden, die Küsten und Plantagen hinter uns. Wieder mal windet sich die Straße einen bewaldeten Berg empor, doch die Vegetation ist diesmal anders. Pfeilgerade Pinien haben den Boden mit einem dicken Teppich aus rostroten Nadeln bedeckt. Der die Sicht immer wieder auf wenige Meter reduzierende Nebel ist gar kein Nebel. Wir durchfahren die Wolkendecke. Schreckliche Brände haben noch im letzten Jahr hier gewütet und wenn es aufklart, wird das Ausmaß der Verheerung deutlich, aber auch die zaghaften Anfänge neuen Lebens werden sichtbar. Zarte Kränze blaugrüner Nadeln sprießen aus den verkohlten Stämmen. Jenseits der Baumgrenze offenbart die unwirtliche Hochwüste zwischen Las Lagunetas und dem Teide ein stark kontrastiertes Farbenspiel aus intensiv blauem Himmel, mal roter, mal an Kaffeesatz erinnernde, braune, braunschwarze Erde, aus der ebenfalls von Bränden verkohltes Gestrüpp emporragt. Boden, Nebel oder verwaiste Wolkenfetzen kriechen wie die Seelen der Toten über den kargen Boden, verfangen sich in blässlich grau-grünen Sträuchern und in glänzenden, schwarzen Gerippen von niedrigen Bäumen. Die im Feuerschock erstarrten, komplex verzweigten Gebilde sehen aus wie Skulpturen aus der allerletzten Epoche der Kunst. Es ist kalt hier oben. Die Luft ist klar, dünn und ungesättigt. Das Thermometer zeigt 8 Grad im Schatten, doch Schatten sind rar. Die Sonne steht hoch hier nahe des nördlichen Wendekreises. Weiter westlich, jenseits des Meeres, müsste die schnurgerade Grenze zwischen Marokko und der Westsahara gezogen worden sein. Auch Bewölkung scheint es hier nur vereinzelt zu geben. Wir sind zu hoch in der Atmosphäre und so kann es passieren, dass man einen Blick von oben auf die wattenden, die Küstenregion von Teneriffa verhüllenden Wolkenteppiche erhaschen kann. Passenderweise befindet sich in dieser an den Mars erinnernden Landschaft die Teide-Sternwarte, in der der berühmte Astrophysiker und später auch recht erfolgreiche Gitarrist Brian May einst gearbeitet hat. In einer Höhe von 2390 Metern über dem Meeresspiegel gelegen, gehört das Observatorium zusammen mit den Einrichtungen auf Hawaii und in Chile zu den drei besten Orten der Welt für die Beobachtung der Himmelskörper. Stille. Es ist ganz still. Wenn kein Wind weht, kein Schritt knirschend winzige Staubpartikel aufwirbelt, dann wird das Rauschen des eigenen Blutes hörbar. Ein Areal wie dieses, an dem dich alles umgibt, ohne etwas anzubieten, ein Ort, an dem man nichts finden kann, ist ideal, um sich zu verlieren. Der Ereignishorizont schwindet und man setzt, im Zustand permanenter Gegenwart, einen Fuß vor den anderen. Weitergehen, als könnte man nicht aufhören, anzukommen.